Bestattungen Burger, dein Bestatter-Podcast. Informativ, schonungslos ehrlich, aber immer von Herzen.
Ich würde sagen, wir legen langsam los.
Kennst du es, wenn du so ein Bild hochlädst und dann fällt dir nicht so eine Bildbeschreibung ein, so eine gute Caption?
Ja, es geht mir jeden Tag so.
Ich poste gerade
gar nicht. Postest du jeden Tag was auf Instagram?
Ich wollte noch gerade sagen, das geht mir jeden Tag so, dass ich inzwischen gar nichts mehr poste.
Achso.
Ich bin gerade sehr postfaul.
Ja?
Ja, irgendwie.
Warum?
Ich weiß nicht. Ich habe so viele andere Projekte, unter anderem mit dem Podcast hier, dass ich da irgendwie dann, man kann nicht immer auf allen Leitungen feuern.
Ja, ich feuere jetzt aber mal raus hier.
Hau mal einen raus und dann steigt man hier voll ein. Heute, ihr lieben Leute, ist nämlich der perfekte Tag für eine Podcast-Aufnahme.
Ja, warum ist heute der perfekte Tag? Einfach so.
Nee, weil wir beide, glaube ich, viel zu tun hatten, oder? Was hast du denn gemacht heute?
Boah, ja, heute habe ich 3 Einbalsamierungen gemacht.
3?
Ja.
Ernsthaft?
Ja.
Wie lange brauchst du inzwischen für eine?
So 1,5.
1,5 Stunden?
Ja.
Krass.
Oder lass mich mal rechnen, wann habe ich heute? Warte mal, 37, 7, 8, 9. Dann sagen wir mal kurz 15 Minuten oder halbe Stunde Pause. 9:30, 10:10, 11. 11:30, 12, 13 Uhr.
Ja. Richtig.
Ja, so ungefähr 2 Stunden, 1,5 hätte ich gesagt.
Und lief alles gut oder war was Besonderes dabei?
Ich muss mal überlegen. Ja, die letzte war sehr ausgetrocknet, sage ich mal. Also da waren die Hände schon ganz, ganz trocken. Das Gesicht, die Lippe war auch schon überhaupt nicht mehr eine Lippe, sage ich mal. Also ganz, ganz trocken. Habe ich dann schön restaurativ noch mit rein. Und dann ist wieder richtig geschmeidig geworden alles.
Cool. Und Familie nimmt nochmal Abschied die Tage?
Ja.
Ja, ist schön.
Ja.
Ich finde das immer gut. Ich kann mich erinnern, als ich noch Einbalsamierung gemacht habe, da war das irgendwie ein schönes Gefühl, wenn das wieder ordentlich ausgesehen hat und das Gewebe so gefüllt hat.
Ja, irgendwie. Ich weiß, was du meinst. Das ist einfach irgendwie was anderes. So.
Ja.
Ja. Aber ich finde es krass, jetzt haben wir einfach, jetzt ist immer so irgendwie, wenn ich dann mal nicht da bin, dann sind auf einmal wieder 5 Abschiede, so ungefähr, wo man einbalsamieren könnte.
Ja.
Und dann, wenn ich da bin, dann ist nichts.
Ja, siehst du?
Fext. Aber nee, jetzt war ich da und jetzt war alles gut.
Ja, okay.
Also war schon viel los und dann haben wir jetzt danach noch das Video aufgenommen für diesen Bildschirm da.
Ach, stimmt. Ja, cool.
Ja, also so ein Tutorial-Video intern, aber fürs Team, weil wir neue Bildschirme haben, wo man auf der Trauerfeier was projizieren kann. Und da hatten der Michi und der Kevin hatten die glorreiche Idee, dass wir das doch lustig in ein Video packen könnten.
Und, glaubst du, es wird gut?
Ja, das wird lustig.
Schon, oder?
Ja, das wird lustig. Aber war jetzt echt lang. Also ich bin auch gerade erst vor einer 20 Minuten nach Hause gekommen. Jetzt ist 18.20 Uhr und jetzt, ich habe echt Hunger.
Ja, du musst noch warten. Wir müssen jetzt erst den Podcast hier aufnehmen. Wir müssen nämlich liefern, ihr lieben Leute, weil sowohl Louis als auch ich, wir sind im Urlaub.
Beide, ne?
Ja.
Wo bist du?
Ja, wir fahren mit der AIDA Richtung Norden.
Wann geht's los nochmal?
Das erste Mal, Leute, für mich. Das erste Mal AIDA. Ich war noch nie auf so einem großen Schiff.
Sind Kreuzfahrer hier unter uns? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es doch mal in die Podcast-Kommentare, die der Vater auch gleich dann aktivieren muss, weil letztes Mal hat es ja nicht geklappt.
Ja, genau. Werde ich machen. Aber ich werde auch noch eine ganz andere Frage stellen, worum es dann eigentlich heute geht.
Okay.
Aber ich glaube, jetzt hast du wieder was ins Rollen gebracht hier, weil es gibt ja viele Kreuzfahrtgegner auch, ne?
Ja, na klar. Also, wie es bei allen Sachen ist, manche finden es gut, manche finden es schlecht.
Das stimmt, aber das sind die Leute dann immer sehr, sehr charismatisch oder sehr vertreten ihre Meinung und sagen, oh ja, yeah, Umweltverpester.
Ja, aber ich glaube, das geht auch in beide Richtungen.
Ich weiß schon,
es gibt auch super viele, die das einfach lieben.
Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, bei uns startet jetzt am kommenden Freitag. Wir fahren erstmal nach Hamburg hoch und von Hamburg geht es dann gleich direkt weiter auf irgendwelche englischen Inseln und freue mich schon.
Sehr cool.
Ja, wird cool, ja. Und erzähl du mal, wo ihr hinfahrt?
Ja, wir fliegen nach Bali. 2 Wochen lang.
Da bin ich immer gespannt. Da dürft ihr irgendwie kein Leitungswasser nicht mal ansatzweise in den Mund bekommen, ja, oder wie war das?
Das ist aber normal. Das ist, also wenn du in so ganz, ganz östlichen Ländern bist, glaube ich, ist das ziemlich normal. Also ich weiß jetzt nicht, ob das zum Beispiel in Thailand jetzt oder auch so ist, aber ich weiß, dass das relativ normal ist, weil das ist halt einfach was komplett anderes. Zum Beispiel der Dan war ja jetzt auch in Sri Lanka.
Ja.
Da ist das auch ähnlich.
Ja, okay.
Also das ist einfach ganz normal.
Sind wir vielleicht wahrscheinlich nur verwöhnt ein bisschen bei uns, ne?
Ja, aber ich bin mal gespannt. Also echt, so weit weg war ich noch nie tatsächlich.
Das heißt, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, ihr lieben Leute, dann werden wir euch spannende Sachen aus dem Ausland berichten. Vielleicht sehen wir ein paar Friedhöfe oder irgendwas.
Stimmt, da muss ich
mach
achten, mal.
Ja. Ja, mach Fotos.
Ich mach Insta-Story. Das ist auch wieder so eine Ding. Kannst du im Urlaub dein Handy weglassen und mal nicht posten und so? Gut, du postest eh nichts mehr, aber.
Schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich will den Urlaub jetzt auch nutzen, um bewusst runterzukommen. Ich bin momentan innerlich sehr straight Richtung Social Media und Filmen und Gedanken machen. Also nicht nur Instagram, sondern allgemein.
Ja?
Ja, ach so, voll.
Ja, aber also nicht nur Social Media, meinst du?
Nein, aber allgemein so. Also irgendwelche neuen Konzepte stricken. Ich habe heute zum Beispiel echt wieder drüber nachgedacht, ein neues Buch rauszubringen oder erstmal zu schreiben.
Ja?
Rausbringen ist ja Schritt zwei, siehst, dann.
Das hast du mir noch gar nicht erzählt.
Ja, siehst du, erzähle ich dir jetzt hier im Podcast. Da juckt es mich tatsächlich so in den Fingern. Ich dachte irgendwie an so eine Kombi zwischen dem, was wir tatsächlich so erleben, also du, was du für vielleicht krasse Fälle auch auf dem Tisch hast, in Kombination mit Romanform oder Krimi halt, was man dann reindichtet, also irgendwelche Mordfälle oder sonst was. Also mal gucken, ich denke momentan drüber nach, mal schauen, ob hier bald was kommen wird.
Ja. Ich bin auch gespannt.
Aber bevor wir so singen, habe ich mal ein Rätsel für dich.
Ja.
Eine Preisfrage. Du kannst was gewinnen. Ich weiß zwar noch nicht was, aber egal. Also die Frage ist, was ist 2 Meter lang und 65 Zentimeter breit?
Ein Sarg.
Oh, er hat es gleich erraten, okay.
Ja gut, okay. Also, wie sehr auf der Hand lag's auf einer Skala von 1 bis 10? Das könnt ihr auch in die Podcast-Kommentare schreiben.
Juhu, wer hätte es gedacht.
Oh Mann.
Luis hat es gleich erraten. Ja, es ist ein Sarg.
Was habe ich jetzt gewonnen?
Du darfst heute Abend den Tisch abräumen.
Ja, super.
Okay. Nee, da habe ich mir nicht Gedanken drüber gemacht, was du gewinnen kannst. Aber es ist im Endeffekt wieder eine Hörerfrage, die ich aufgreife, weil ich wurde jetzt ganz oft schon gefragt, ob man denn seinen Sarg selber bauen kann.
Ah, okay.
Wurdest du das auch schon mal gefragt?
Ja, schon ganz oft.
Ja?
Ist das nicht auch so eine Standardfrage? Oder so eine Frage, die so ganz viele Leute stellen?
Doch, schon, ja.
Oder was heißt Standardfrage? Es gibt so ein paar Fragen, die liest man immer wieder oder ganz, ganz oft. Ich würde sagen, das ist so nicht eine der gängigsten Standardfragen, aber es ist auf jeden Fall eine Frage, die ab und an auch mal auftaucht.
Und was denkst du? Beziehungsweise du weißt das ja. Kann man seinen Sarg selbst bauen?
Ach so, ja, klar, kann man.
Kann man, oder?
Ja, kann man. Würdest du das machen?
Ich weiß es nicht. Ob ich mir meinen eigenen Sarg selbst bauen würde? Also ich hatte schon mal die Idee, einen Sarg selbst zu entwerfen, also zu designen und ihn dann zu bauen.
Ah, das ist was anderes. Aber du meinst so als cooles Sargmodell einfach mal.
Genau, so, also für Burger sozusagen, dass man ihn einfach dann in der Ausstellung haben kann und irgendwann kauft ihn jemand. Aber das war so businessmäßig gedacht. Aber meinen eigenen Sarg zu bauen, ich weiß nicht, was würde ich denn dann machen mit dem? Weil ich habe jetzt noch nicht vor, so schnell zu sterben. Wo stelle ich den hin?
Erstens mal das und zweitens mal ist man dann wirklich so handwerklich begabt, sag ich mal, und so gut fit, dass das auch wirklich nach was aussehen würde? Oder ist es dann so eine schräge Kiste? Du kannst mir doch nicht erzählen, wenn du jetzt halt einen Sarg nachbauen müsstest, vom Speyerer, dann nimmst du dir hier ein Modell von uns, sagen wir mal, was baust du denn nach? Einen Kufstein. Du kannst doch jetzt nicht einfach, also unsere Särge haben Namen für die Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist alles quasi gegliedert, also wir sagen dann, ja, wir brauchen einen Kufstein oder einen Bärenstein, also die haben alle Namen, unsere Särge. Und einer von diesen Modellen ist eben der Kufstein. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du den Kufstein einfach nachbauen könntest zum Beispiel.
Das würde ich, glaube ich, gar nicht wollen. Ich will ja nicht so einen Sarg, der industriell gefertigt wurde, nachbauen, sondern ich möchte so meinen eigenen Sarg. Der kann schon stylisch oder cool aussehen. Ich stelle mir das eher so vor wie so einen Ikea-Sarg aus unbehandeltem Holz oder so dieser Papst-Sarg, weißt du, diese Kistenform. So würde ich das machen.
Ach so, also jetzt auch nichts Spektakuläres und nicht groß, dass der so perfekt geschliffen und
Nee, auf keinen Fall. Also er sollte sehr handwerklich gefertigt sein. Das darf man ruhig auch sehen.
Ja, okay.
Wobei jetzt, wenn ich so drüber spreche mit dir und mich ein bisschen reindenke, hätte ich, glaube ich, schon meinen Spaß. Zumindest am Bauen.
Aber du bist doch auch eh gerne oft in der Werkstatt.
Ja, genau. Habe ich ja gerade mir vorgestellt. Und ich glaube, da wäre es denkbar, dass ich mir meinen eigenen Sarg baue. Aber das Problem ist, wo stellt man den dann hin? Und wusstest du, dass es tatsächlich Workshops gibt, wo Leute ihren Sarg selbst bauen können? Also unter Anleitung.
Angeboten, oder was?
Ja, gibt's.
Okay.
Ja, aber nicht nur vom Handwerklichen her, sondern auch so in Richtung Gesprächstherapie. Also man beschäftigt sich mit dem Thema.
Das ist quasi gar nicht, also gut, es geht schon um den Sarg, aber es geht auch darum einfach, okay, man baut sich den eigenen Sarg, wo man dann irgendwann mal drin liegt.
Ganz genau, also man setzt sich mit seiner Endlichkeit auseinander und arbeitet dabei in so einer Gruppe.
Das habe ich heute auch gedacht.
Bei was?
Das denke ich manchmal zum Beispiel beim Einbalsamieren oder so. Da habe ich jetzt den Trokar in der Hand gehabt oder eine Pinzette von uns. Es kann ja sein, dass das auch die Pinzette sein wird, die dann mal an mir verwendet wird.
Ach so, okay.
So, also aufs Thema Endlichkeit bezogen. Das ist ja das gleiche Prinzip. Hm. Die Leute sind dann da in ihrem Workshop und bauen sich den eigenen Sarg.
Ja.
Und wissen quasi, sie haben dann einen Gegenstand vor sich, in dem der Gegenstand wird auch noch da sein, wenn sie tot sind, und die bauen den einfach gerade so,
weißt du? Sie werden da drin mal liegen.
Sie werden da drin mal tot liegen und sie sehen das jetzt aber als lebende Person.
Also gerade eben berühren sie dieses Holzbrett noch mit ihrer lebendigen Hand, mit ihrer lebendigen Haut, und vielleicht in 30, 40 Jahren berühren sie mit ihrer toten Haut.
Sozusagen. Und das denke ich mir bei den Pinzetten auch manchmal. Stell dir vor, die Pinzette, die ich dann so tagtäglich quasi verwende, meine Lieblingspinzette, da hat jeder so seine eigene.
Hast du eine Lieblingspinzette?
Ja, klar.
Es ist abgefahren.
Du nicht?
Hört euch das an. Also der Bestatter Louis hat seine Lieblingspinzette.
Ja, aber nein, okay. Also Lieblingspinzette, das klingt vielleicht fast schon krank. Es geht einfach darum,
du arbeitest gerne damit.
Ich arbeite lieber mit der einen Pinzette, die etwas dünner ist, als mit der dickeren. Wir haben zwei gleiche Länge, aber die eine ist ein bisschen breiter und nicht ganz so fein.
Ja, okay.
Und ich nehme halt lieber immer die dünnere, und deswegen ist das halt in Anführungsstrichen meine Lieblingspinzette.
Das kann ich gut verstehen.
Weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen... Hier, das kann. Ich habe gehört, mein ehemaliger Dozent, der Philipp, der hört auch zu manchmal. Hier, Grüße gehen raus. Philipp, du hast doch bestimmt, oder? Weil du zuhörst, du hast doch auch dein Lieblingsbesteck. Du nimmst doch auch lieber den einen Aneurysmenhaken oder Gefäßhaken anstatt den anderen.
Stichwort Aneurysmenhaken, da hake ich mich eben gleich ein. Hatte ich nämlich.
Lieblingsaneurysmenhaken.
Ja, der ist jetzt aber schon hier, glaube ich, auf der Mülldeponie gelandet. Oh. Denn das war der war dann so ein bisschen zerfressen irgendwie vom Desinfektionsmittel.
Was?
Der war aber noch ordentlich nach vorne gebogen. Also so um die Kurve rumgebogen. Die Aneurysmenhaken, die du jetzt nutzt, die neuen, die hören für mich so gefühlt ab der Hälfte auf. Also ihr müsst euch vorstellen, so ein Aneurysmenhaken nimmt man dazu, um Gefäße freizulegen oder hauptsächlich auch um die Hauptschlagadern, die Arterien quasi freizulegen und nach oben zu holen. Und da tut man sich mit so einem Haken, der so ein bisschen um fast 180 Grad rumgeht, finde ich leichter als mit so einem halb geöffneten Haken.
Ja, aber das ist, glaube ich, Ansichtssache. Also der ist nicht kaputt, nur weil er übergebogen ist.
Nee, habe ich nicht gemeint.
Das ist einfach eine andere Art von Haken.
Das war aber mein Lieblingshaken.
Ja, doch. So lernt jeder anders.
Ja.
Ne? Ja, aber zum Thema Ding, kann ja sein, vielleicht wird ja meine Lieblingspinzette in Anführungsstrichen, vielleicht ist das auch das falsche Wort, die benutze ich halt gerne, wird dann vielleicht auch mal an mir verwendet.
Ja, ich denke auch. Und ich kann mir vorstellen, wie du gerade sagtest, dass die Teilnehmer von so einem Workshop sich darüber auch Gedanken machen.
Ja,
das
genau.
War ja auch der Sinn davon.
Genau, das sind so die gleichen Gedanken, glaube ich.
Und ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Ich habe ja heute auch recherchiert für den Podcast.
Ah, vorbildlich.
Natürlich. Und die hatten dann eine gute Idee, der Workshopleiter. Und zwar sollte das Sargmodell so konstruiert sein, dass man es zu Lebzeiten ins Wohnzimmer oder in den Keller stellen konnte, um es als Regal zu nutzen. Also das heißt, man konnte da so Regalböden noch mit einziehen. Stellt euch das mal jetzt gerade bildlich vor.
Okay.
Man nimmt einen Sarg, offen, also Oberteil ist weg, und man lehnt ihn so an die Wand, der wird dann da befestigt, und man hat dann eben waagrecht Regalböden drin stehen. Und dann hat man das gesehen, das war dann auch von innen liebevoll angemalt, und dann hatten die Leute ihre Weinflaschen drin stehen, Bücher oder so. Manche hat es im Keller gehabt und hat so seine Vorräte drin,
okay.
Kartoffelsäcke etc.
Krass.
Ja.
Und dann kommt das Lager irgendwann raus und dann muss es dann der Bestatter machen. Er muss dann also im Trauergespräch, ja, aber jetzt geht es dann um den Sarg, ne? Schauen Sie mal hier, so ungefähr.
Ja, dann müssen Sie erst noch einen Doppelzeller
Kartoffeln. Nee, da haben wir schon was im Wohnzimmer, da liegen gerade noch die Bücher drinnen. Du musst als Bestatter nach Hause fahren und nicht nur den Verstorbenen abholen, sondern auch den Sarg.
Sagen Sie mal, der Sarg liegt aber arg nach alten Kartoffeln.
Ja, genau. Was ist denn da passiert, Frau Müller?
Aber, du wirst lachen, genau das ist passiert. Und zwar mal wieder vor 20 Jahren. Habe ich eine Geschichte erlebt. Da haben wir einen älteren Herrn abgeholt. Bei uns im Dorf war das. Und die Witwe hat von Anfang an gesagt, ja, aber Sarg haben wir schon. Habe ich mich erst ein bisschen gewundert, weil man muss dazu sagen, das ist sehr, sehr ungewöhnlich.
Ja, stimmt, ja.
Aber der Verstorbene war Schreinermeister. Das war ein Kollege von meinem Opa, von deinem Uropa.
Gibt die Schreinerei noch, weißt du das?
Nee, gibt es nicht mehr. Nein, gibt es nicht mehr. Auf jeden Fall, der hat sich vor vielen, vielen Jahren zu Lebzeiten seinen Sarg selbst geschreinert. War quasi ein Profi. Und der hat auch noch wirklich gut ausgesehen.
Okay.
Also nicht so, wie ich es gerade beschrieben hatte mit Ikea-Sarg oder sonst was, sondern so, wie es du vorher beschrieben hattest. Der war richtig fein, der Sarg, so mit Intarsien und Furnierarbeiten. Okay.
Das heißt, der konnte das auch richtig. Der hatte
der
richtig
das.
Plan und der kann halt auch so einen Bilderbuchsarg hinzimmern.
Ganz genau, ja. Und der hatte Äpfel drin lagern. Früher hat man die Äpfel so im Keller gelagert.
Okay.
Wo es kühl war und mit der richtigen Luftfeuchtigkeit, sage ich mal. Ja, und dann hat die Frau selbst die Äpfel noch rausgeräumt sozusagen und wir haben den Sarg dann aus dem Keller hochgetragen.
Also hat er das quasi für sich selbst gemacht.
Ja.
Siehst du, und da überlege ich mir gerade, das Berufsgruppe Schreiner kann den Sarg selber bauen, wenn sie stirbt.
Ja.
Geht es bei anderen Berufsgruppen auch? Geht nicht. Das ist eigentlich so das einzige Berufsgruppe, die quasi profimäßig selbst was für den eigenen Tod machen kann.
Nee, da fällt mir noch viel mehr ein. Oder? Also stell dir vor, du bist von Beruf irgendwie ein Redner oder so oder halt geistlicher Pfarrer, dann hältst du die Trauerrede selbst. Hatten wir es doch letztens.
Nein, dann hast du mich falsch verstanden. Du bist die verstorbene Person.
Ja. Ach so,
was man selbst für sich machen kann. Aber Stichwort Trauerredner, der Trauerredner kann seine eigene Trauerrede vorschreiben.
Er kann sie verfassen.
Und dann verfassen. Würdest du, das ist jetzt ein bisschen abgefahren, ne? Aber wenn du stirbst, würdest du dich selbst einbalsamieren? Also ist natürlich, natürlich geht es nicht, ist ja logisch, dass es nicht geht, aber wir haben jetzt einfach alle mal hier die Fantasie und können uns das vorstellen, du stirbst und könntest aber als letzte Tat noch
mich selbst
an deinem eigenen Körper dich selbst einbalsamieren.
Nein, das würde ich auf keinen Fall machen.
Ist ja abgefahren, warum bekommt mir das gerade?
Weil du wahnsinnig bist.
Nein.
Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn ich mir das vorstelle und ich würde das tun, dann würde ich vollends wahnsinnig werden, glaube ich. Bin ja schon verrückt genug.
Glaubst du?
Ja.
Ja, oder glaubst du, dass es dann... Also, das war jetzt mal noch weiter gesponnen. Ich bin gerade so drauf gekommen, dass auch jeder mal mein Hirn versteht. Denkt nicht, dass ich hier völlig verrückt bin. Ich habe gerade so gedacht, jede Berufsgruppe kann ja was Eigenes machen. Ja, von was mit dem Job zu tun hat. Der Schreiner kann seinen Sarg selber bauen. Der Trauerredner kann seine Trauerrede selber halten. Schreiben halten nicht. Der Bestatter, ja gut, der kann nichts machen. Der kann vielleicht noch seine Vorsorge anlegen.
Der kann sich sein eigenes Grab schaufeln.
Der kann sich
sagen, das war der Totengräber.
Stimmt, der Totengräber. Okay, nee, und dann bin ich halt irgendwie draufgekommen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Weiß ich nicht, stell dir das mal vor.
Also du als Einbalsamierer.
Die erste und einzige Möglichkeit, den eigenen Körper mal von außen zu sehen. So, du bist ja sonst drin, du siehst dich ja sonst nie von außen.
Abgefahren, ja. Aber da das nicht funktioniert, könntest du dir maximal dein Besteck zurechtlegen.
Ja.
Aber ich glaube, das wäre auch irgendwie geisteskrank. Nee, ich glaube also tatsächlich, das macht man nicht. Es gibt aber andere schöne Möglichkeiten und die kommen tatsächlich gar nicht so selten vor, dass Familien den Sarg zwar nicht selbst bauen, aber selbst gestalten.
Ja, das stimmt.
Also das heißt, die bestellen bei uns einen relativ unbehandelten Holzsarg, besorgen sich selbst Farben oder Stifte oder wir stellen es zur Verfügung und die bemalen dann den Sarg.
Ja, das haben wir sehr oft. Das hatte ich erst letztens wieder. Aber auch, was oft auch ist, nur Sargoberteil bemalen. Wird auch ganz oft gemacht.
Ja, ja.
Da ist dann so, Abschied ist bei uns in den Abschiedsräumlichkeiten, also der Sarg ist geöffnet und in der Trauerhalle auf zwei Tischen oder so liegt dann das Sargoberteil mit einem Malervlies noch untergelegt, mit Acrylfarben und dann kann da die ganze Familie malen. Und teilweise, ey, das ist verrückt, was da für Künstler auch teilweise dabei sind. Da denkst du ja dann, wenn du mal an Sarg bemalen denkst, da denkst du ja dann jetzt vielleicht nicht an...
Ich denke da so an Kinderzeichnungen.
Ja, genau, du denkst an Kinder.
Mach's gut, Opa,
richtig, ist ja auch häufig so. Oder Hand einmal mit Acrylfarbe eindingen
und
dann Hand drauflegen.
Klassiker.
Sowas, ne? Und dann hatte ich das letztens aber, da war der Sarg dann auf einmal ein richtiges Kunstwerk. So richtig Bilder hingemalt, wo du dir denkst, so, Alter, da konnte jemand so richtig gut malen. Und dann war das auch nochmal ein ganz anderes Bild. Also da geht es auch echt in alle Richtungen. Und das wird schon, wie auch häufig wird es bei uns gemacht, würde ich sagen.
Also ich könnte das nicht.
Was?
Den Sarg so bemalen.
Hast du keinen Bock drauf, oder was?
Nee, ich kann nicht malen.
Ach so, ja, malen kann ich auch nicht. Okay, ja gut. Nee, kommt schon oft. Ja, vielleicht einmal im Monat haben wir das bestimmt.
Ja, oder? Schon.
Oder
bei Urnen wird es auch häufig gemacht. Ja? Stimmt, also Urnen, ihr lieben Leute, kann man auch bemalen. Finden wir echt auch eine schöne Sache. Ich finde es immer schön, wenn irgendwie...
Wenn man was selber machen
kann. Ganz genau. Also das ist nochmal so ein letzter Dienst am Verstorbenen, eine letzte Aktion. Und ich muss sagen, da fühlt man sich danach auch in den meisten Fällen ein Stückchen, ja, besser, will ich sagen. Also man hat eben nochmal was getan für den Verstorbenen, so die letzte Ehre erwiesen.
Ja.
Und wusstest du... dass es von dir und von deinen beiden Schwestern Fotos gibt. Bei uns in der Trauerhalle, da wart ihr noch kleine Steppke, ich wollte jetzt schon sagen, kleine Hosenscheißer, ja, mit Farbe und Pinsel in der Hand und dann habt ihr einen Sarg bemalt.
Stimmt, ja, ja.
Das war für ein Fotoshooting. Da haben wir Werbung für das Thema gemacht. Wir hatten ein Schaufenster damit groß gestaltet und du und deine beiden Schwestern, ihr habt da schön bemalt. Und noch andere Freunde waren mit dabei, ne?
Ja, ja.
So Kindergartenfreunde, sag ich mal.
Das weiß ich noch.
Genau.
Da waren wir ganz schön klein noch, ne?
Musste mal ein Posting machen.
Habe ich schon.
Hast du schon?
Das Bild ist schon.
Okay, 18, die Leute kennen das Thema.
Ja.
Aber weißt du was, mir fällt noch was anderes ein. Als mein Onkel Herbert gestorben ist, da haben wir auch so einen Holzsarg genommen, den schönen. Und bei der Trauerfeier wurden Eddings verteilt, Stifte, Buntstifte. Und die Leute konnten sich nicht in die Kondolenzliste eintragen, sondern sollten auf dem Sarg unterschreiben.
Ja.
Das fand ich auch schön.
Ah ja, stimmt, das hast du erzählt, ja.
Ja.
Ja, das ist ein bisschen was anderes. Das ist so eine Mischung irgendwie.
Muss die Familie allerdings dann Fotos machen vom Sarg vor der Beerdigung?
Stimmt.
Weil wenn er beerdigt oder verbrannt ist, dann ist er weg. Da weißt du nicht mehr, wer auf der Beerdigung war.
Stimmt, das ist ja da eigentlich der Sinn von der Kondolenzliste so mäßig, ne?
Ganz klar, ja. Ah, die coolste Kondolenzliste, die wir jemals hatten. Ach, by the way, wisst ihr, was eine Kondolenzliste ist?
Ja, das ist mir gerade auch eingefallen. Ja, wir reden gerade.
Ich erkläre es mal ganz kurz. Wir fachsimpeln hier. Also eine Kondolenzliste ist einfach so ein kleines Buch. Das liegt am Eingang der Friedhofshalle in den meisten Fällen vor der Beerdigung aus, sodass die Trauergäste sich eintragen können, einfach mit einem Namen oder meinetwegen noch mit einem letzten Gruß oder einem kleinen Spruch, sodass die Familie in den Tagen, Wochen und auch vielleicht Jahren nach der Beerdigung weiß, wer denn bei der Beerdigung teilgenommen hat.
Ja.
Finde ich ganz schön zum Nachschlagen. Manche nutzen es auch, um sich zu bedanken. Ne?
Also ja. Stimmt, da sind auch Sprüche manchmal oder halt Gedanken, genau. Irgendwas. Ne?
Die Tradition, die steckt da schon auch dahinter.
Weißt du, was ich mich frage? Da muss ja auch mal irgendeiner drauf gekommen sein.
Das sind einfach so Bräuche, die sind, glaube ich, entstanden. Also wie vielleicht auch mal jemand drauf gekommen ist, dass man sich zur Begrüßung die Hand schüttelt. Oder,
ja, aber das ist doch spannend. Ja. Wer hat denn irgendwann mal gedacht, ne, pass auf,
ich weiß es nicht.
Da legt man jetzt eine Liste aus und jeder schreibt seinen Namen
Gibt rein. Es jemanden, der sich sowas denkt? Beispielsweise bei uns in Bayern, ja, da sagt man ja, was sagt man da, wenn man jemanden begrüßt?
Servus.
Naja, das ist ein bisschen zu... Den du nicht so kennst, einen Kunden.
Grüß Gott.
Genau, grüß Gott. Musst du auch überlegen, ne?
Ja.
Du grüßt Gott zum Begrüßen. Also da muss auch irgendwann mal jemand draufgekommen
sein. Ja.
Okay, jetzt wird es natürlich ein bisschen abgefahren. Aber nochmal ganz kurz zurück zu dem krassesten Kondolenzbuch, was wir hatten. Das war ein Fußball. Kennst du die Story?
Nee.
Also die ist schön. Die ist wirklich schön.
Okay.
Der Fall war dramatisch. Es ist ein junger Familienvater gestorben. Übrig geblieben sind die Ehefrau, die Witwe eben und zwei Töchter.
Aha.
Die waren so 12 oder 13, also waren auch recht in Trauer, muss man sagen.
Okay, krass, ja.
Und der Verstorbene hat zum einen Fußball gespielt, so Altherrenmannschaft, und zum anderen hat er auch in der Band gespielt. Also die waren schon ein bisschen lockerer und offener. Die Band hat dann auch die ganze Trauermusik gemacht in der Friedhofshalle, das fand ich schön. Und der Tochter war es ganz wichtig, dass wir eben keine Kondolenzliste auflegen sollten, sondern einen Fußball zur Verfügung stellen. Den hat sie mitgebracht. Und wir haben die Eddings verteilt.
Ach, krass.
Ja, und dann durfte jeder auf den Fußball unterschreiben.
Okay.
Aber? Nur unter der Voraussetzung, dass man eine kurze Anekdote erzählt hatte, die man mit dem Verstorbenen erlebt hat.
Geil.
Konnte lustig sein, traurig oder vielleicht auch ein bisschen kritisch oder was.
Was eine Idee.
Und sie hat angefangen damit. Also sie ist dann aufgestanden, fand ich echt mutig, ne? Also vor versammelter Mannschaft in der Halle und hat den Ball so in der Hand gehabt und hat eine schöne Geschichte mit ihrem Papa erzählt, die sie erlebt hat. Und dann hat sie halt unterschrieben und hat gesagt, ja, wem fällt hier noch was ein? Dann weiter hinten irgendwie hat dann so ein älterer Mann die Hand gehoben, ja, der hat mit ihm Fußball gespielt. Ah, ich habe auch was erlebt. Dann hat sie den Ball genommen, hat ihn quasi so hintergeworfen zu ihm und wir haben den Edding hingebracht. Ja, und dann hat der die Geschichte erzählt und auch unterschrieben. Das fand ich cool. Und so ging das bestimmt 10 Minuten, Viertelstunde hin und her und ja, alle haben dann unterschrieben.
Aber wird das oft gemacht?
Nein.
Nee, ne?
Das habe ich auch nur einmal erlebt, so muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber hast du das nur einmal erlebt, weil diese Idee halt so, da kommt man nicht drauf. Aber wenn wir das jetzt zum Beispiel bei uns auch die Berater wissen würden, ich glaube, es gibt bestimmt viele Familien, die da auch sagen würden, ist ja eine geile Idee.
Okay.
Oder nicht? Oder glaubst du, das ist zu
speziell? Doch, du hast recht. Aber man
warum wissen wir das nicht?
Man wird manchmal so betriebsblind.
Das fällt mir gerade so ein. Natürlich, die Familie hatte da halt einmal die Idee. Und jetzt zu der 80-jährigen Frau Müller passt es jetzt vielleicht nicht, wobei vielleicht, wenn die Familie offen ist und jung, ich weiß es nicht, aber passt nicht zu jeder Beerdigung oder Trauerfeier, will ich damit sagen.
Ja.
Aber ich war schon auf ganz vielen Trauerfeiern, wo genau das voll richtig gewesen wäre, voll gut.
Ich werde es den Beraterinnen und Beratern mal sagen.
Ja, das müssen wir mal bitte einfließen lassen in die nächsten Beratungsgespräche oder ins Beraterkaffee, keine Ahnung.
Auf jeden Fall, guter Punkt, ja.
So Anregungen, Ideen. Oder ich werde auch ganz oft zum Beispiel von den Leuten gefragt, hey, pass auf, ich habe hier den Trauerfall, wie gehe ich denn jetzt damit um? Das ist auch immer so eine Frage, da gibt es 80.000 Antworten darauf so. Ja, wie gehe ich damit um? Keine Ahnung. Und dann, ich gebe auch immer die gleiche Antwort irgendwie. Oder gibt es da eine Musterantwort drauf?
Nee, gibt's nicht, aber ich glaube, man kann schon sagen, je lockerer und authentischer der Mann damit umgeht, und da zählt jetzt auch so ein Fußball mit rein, desto leichter fällt es einem auch vielleicht ein bisschen. Das klappt zwar nicht immer, das kann man auch nicht verallgemeinern, aber ich merke schon, dass die Familien da sehr, sehr dankbar sind. Also oder auch Beispiel, kann ich den Verstorbenen selbst waschen? Darf ich da mitmachen? Ne? Ja. Aber das sind alles Fragen, die kommen jetzt gleich hier noch. Ach in so, dem Podcast.
Ich habe dir schon wieder dein Skript vorweggenommen.
Du hast mich hier.
Das ist echt stark, das schaffe ich auch jedes Mal.
Krass. Weil,
aber das Thema, das lenkt halt auch immer in eine Richtung.
Das ist ja auch schön so. Aber bevor wir weitergehen, möchte ich mal mir anschauen, was es denn für Vorgaben gibt, wie muss denn ein Sarg beschaffen sein? Also wenn man jetzt schon einen Sarg selbst bauen will, die Frage haben wir beantwortet. Ja. Also ihr lieben Leute, wenn ihr euch euren Sarg selbst bauen wollt oder den Sarg für einen Verstorbenen, dann könnt ihr das tun. Aber ja, es müssen natürlich gewisse Voraussetzungen erfüllt werden. Und da sagt zum einen das Land Bayern im Bayerischen Bestattungsgesetz was dazu, als auch die Kommunen, also in den eigenen Friedhofssatzungen. Ja.
Okay.
Also wir fangen jetzt hier mal mit dem Land an. Im Endeffekt sagt hier das Bundesland Bayern, dass die Särge aus Vollholz sein müssen. Also das ist schon mal klar. Darf es jetzt nicht irgendwie aus irgendwelchen Plastikmaterialien oder sonst was machen. Es muss Vollholz sein.
Ja.
Also geht um eine Erdbestattung gerade.
Okay, ja, ja, wollte ich gerade sagen.
Ja. Und sie müssen so beschaffen sein, dass Flüssigkeiten nicht austreten können. Das ist ja wichtig.
Gut. Stichwort ja. Ölpapier oder Folie.
Richtig,
oder
sowas, ja. Ne? Ja. Also ganz wichtig, ihr müsst Holz im Baumarkt kaufen und eine Ölfolie.
Ganz wichtig, ihr müsst Holz im Baumarkt kaufen. Hey, du kannst doch auch, wenn du einen Baum im Garten liegen hast.
Naja, das muss ja erstmal trocknen und so weiter. Also das ist so abgefahren. Ihr müsst in den Baumarkt gehen. Ja.
Okay.
Weil wir werden in dieser Folge jetzt gemeinsam einen Fall konstruieren. Wir lassen in der Folge jetzt jemanden sterben, wir beide, Louis. Wir überlegen uns jemanden, den wir sterben lassen. Und dann, ja, und dann gehen wir diesen Fall durch und überlegen, ob wir, was wir alles selbst machen können. Die Folge heißt nämlich Bestattung do it yourself. Darf ich meinen Sarg selber bauen?
Okay, das ist stark.
Genau.
Aber wir müssen aufpassen, dass es die Zuhörer nicht falsch auffassen. Kann ich mir vorstellen, dass jetzt schon wieder, wie, die lassen jetzt jemand sterben und nein.
Leute, ihr seid doch
eine fiktive Person.
Natürlich, ihr seid doch inzwischen alles
sportlich. Das musst du immer dazu sagen.
Ja, werde ich dann machen. Ja. Noch ist niemand gestorben.
Ja, okay.
Aber bleibt dran. Bald stirbt hier jemand. Fiktiv. So, also wir gehen mal weiter. Ne? Das hat einfach hygienische Gründe. Das Grundwasser darf nicht verunreinigt werden oder es darf keine Gefahr für die Bevölkerung ausgehen, wenn da Flüssigkeiten auslaufen. Es kann ja sein, dass der eine Krankheit hatte, ansteckend war oder sonst was.
Ja, ja.
Der Sarg muss so beschaffen sein, dass die Verwesung der Leiche innerhalb der Ruhezeit ermöglicht wird. Ruhezeit, kurze Seiteninfo, jeder Friedhof hat eine Ruhezeit, meistens 10 Jahre, manchmal auch 20, kommt auf die Bodenbeschaffenheit an. Wenn der Boden recht lehmig ist, dann ist die Ruhezeit länger.
Ja.
Eben immer, dass die Verwesung der Leiche, so steht es in dem Gesetz, gewährleistet sein kann. So, und dann gibt es eben auch noch die Kommune, die da ein Wörtchen mitzureden hat. Das wäre bei uns in dem Fall jetzt die Stadt Fürth.
Mhm.
Und die Stadt Fürth, die geht schon mehr ins Detail. Die sagt zum Beispiel, ein Sarg darf höchstens 2 Meter lang sein,
okay,
70 Zentimeter breit sein,
okay,
und 70 Zentimeter hoch sein.
Okay, das ist doch mal ein Wort.
Das ist auf jeden Fall ein Wort, aber jetzt pass auf, das Höchstgewicht eines leeren Sarges darf auch 60 Kilo nicht überschreiten. 60 Kilo ist ganz schön schwer, muss ich sagen. Also ja, in Bezug auf einen Sarg.
Ja, ja.
Wenn jetzt hier Frauen oder Damen mithören, die sich jetzt auf die Füße gedreht fühlen, dann kann ich nichts dafür.
Darüber stimmt. Hätte ich jetzt auch wieder nicht nachgedacht.
Oh.
Ja, stimmt. Nein,
ich kenne da jemand.
Ja, ich kannte da auch jemand.
Ah, okay, ja. 60 Kilo, puh.
Ja.
Nein, aber ihr müsst euch so vorstellen, wenn allein der leere Sarg schon 60 Kilo wiegt, das ist auf jeden Fall ein Eichen- oder Hartholzsarg. Und dann kommt da ein Mann mit 80 Kilo rein. Also ich wiege zum Beispiel 82 gerade. Und ich würde mich jetzt eigentlich als schlank und sportlich bezeichnen.
Ja.
Nehmen wir mal so einen stämmigen Kerl irgendwie, der auch noch einen Kopf größer ist als ich. Also 100 Kilo, kein Problem.
Ja.
Mit 60 Kilo Sargen hast du 160 Kilo. Das ist voll schwer.
Das ist wirklich schwer.
Deswegen
muss man ja auch immer dazu sagen, wie viele Träger braucht man.
Ganz genau. Und weiter schreibt die Stadt Fürth eben auch, dieses Höchstmaß und auch das höchste Gewicht, das darf nicht überschritten werden. Außer man fragt vorher an und meldet es auch an.
Genau, genau, richtig.
Und das wird inzwischen sehr, sehr ernst genommen. Ich muss dazu sagen, früher, vor 20 Jahren, da wurde das nicht ernst genommen.
Ja, aber nicht?
Ach komm.
Warum?
Was da für Truhen auch verwendet wurden und früher waren auch das stimmt jetzt vielleicht nicht, was ich sage, aber ich hatte das Gefühl, früher gab es viele so ganz kräftige Männer, die waren so richtig schwer. Wobei, gibt es heute auch noch, aber ich habe das jetzt halt so in Erinnerung. Okay. Also wir hatten das oft und da haben wir uns echt geplagt. Ne? Wir mussten teilweise die Särge zu zweit aufs Grab hochtragen, weil die Wege zwischen den Grabsteinen so schmal waren.
Ja.
Krass, also das war teilweise wirklich anstrengend. Inzwischen wird das sehr streng kontrolliert, man muss das anmelden.
Wenn jetzt ihr Sarg schwerer ist oder jemand. Ja, ja, das ist ja auch richtig so.
Und natürlich auch, wenn die Maße überschritten werden.
Ja, klar, aber ich wollte es gerade sagen, weil teilweise müssen ja die Maße überschritten werden, wenn du einen sehr überbreiten Sarg hast oder so, ne?
Ganz genau.
Also dann ist ja klar, dann muss der Friedhof sich ja auch darauf vorbereiten.
Und ich sag ehrlich, ich mache das inzwischen auch so ganz im eigenen Interesse, denn ich hatte schon mal den Fall, es war super peinlich, das war in Nürnberg auf einem städtischen Friedhof, da hatten wir einen Sarg zu beerdigen, der war etwas breiter, nicht viel. Und das war ein ganz alter Friedhof, der hatte so Gruften mit so alten Steinen und die Steine wurden dann entfernt, diese Platten.
Ja.
Aber dennoch hatte die Gruft einfach so eine Öffnung, die war halt vordefiniert.
Mhm.
Und dann war die Beerdigung, Trauergesellschaft stand ums Grab rum, Pfarrer mit dabei, volles Programm.
Mhm.
Träger kommen, wollen den Sarg absenken. Ja, ging nicht.
Wie ging nicht?
Er ging nicht ins Grab rein.
Oh, scheiße.
Ja.
Also hat nicht gepasst?
Nein, es hat einfach nicht gepasst. Ja. Was denkst du, was dann gemacht wurde?
Also ich würde schätzen... Oder was ich gemacht hätte, ich hätte versucht, irgendwie den Friedhof zu sagen, ey, komm jetzt, Trauergemeinde, geht nochmal kurz zurück in die Halle, ihr holt euren Bagger und dann
da
machen wir das Grab ein bisschen breiter.
Da konntest du mit dem Bagger nichts machen, weil das war eine Gruft, wie gesagt.
Ach so.
Das war eine komplette Steingruft. Und wir hatten das einfach nicht beachtet, dieses Maß, und haben auch nichts angemeldet.
Und Fädeln geht auch nicht?
Nein, es ging gar nichts.
Ja, dann geht's. Also dann ist vorbei, oder nicht?
Letztendlich haben wir den Sarg erstmal stehen lassen.
Ja, genau.
Der Pfarrer hat dann da den Segen gesprochen und so weiter.
Scheiße.
Trauergesellschaft hat sich mit Blumen verabschiedet. Die sind dann zum Kaffee oder sind dann gegangen.
Mhm.
Und dann, ich weiß nicht mehr, ob das wir gemacht haben oder die vom Friedhof, aber wir haben dann von diesen Seitenleisten mit so einem Stemmeisen einfach so ein bisschen was weggenommen. Es ging auch bloß um, sag ich mal, 3-4 Zentimeter.
Ach so.
Wir haben das so weggestemmt und dann konnte man den einfädeln und bestatten.
Mann.
Also es war auf jeden Fall sehr spannend. Seitdem nehmen wir das auch ernst. Das ist für uns ja auch super peinlich, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, klar.
Ja, aber so geben die Städte und die Friedhöfe das eben vor. Das heißt, wenn ihr euren Sarg selbst bauen wollt, dann müsst ihr euch an diese Maße einfach halten.
Ja.
Und müsst gewährleisten, dass der Sarg auch dicht ist. Griffe sollten auch noch dran. Es reichen 4.
Ja.
Ja, 6 braucht man nicht. Und dann
die kann... Die Griffe müssen auch ein bisschen was tragen können, ne?
Ja, also schon.
Du kannst jetzt hier nicht so Hanswurstgriffe ranbauen.
Nein, nein. Ja, muss ein bisschen was aushalten.
Ja.
Aber wenn ihr diese Vorgaben alle erfüllt, dann könnt ihr gern euren eigenen Sarg bauen.
Wie war denn das noch? Muss da nicht auch noch eine flüssigkeitsaufsaugende Matratze rein?
Ja, ja, das habe ich vergessen, genau. Also dieses Ölpapier unten und dann noch so eine Matratze.
Genau.
Genau, richtig. Diese Kombination.
Ja.
Aber gut, da könnte man ja, wenn man das jetzt alles selbst macht, auch einfach so eine Decke oder irgendwas nehmen. Einfach was aufsaugt. Oder man kann auch Sägespäne und ein Tuch nehmen.
Ja, das ist ja heute bei vielen Bestattern auch noch gängig.
Richtig, ja. Ganz nebenbei, es hat sich ja auch geändert, die Sargpflicht in Bayern hat sich geändert. Man muss keinen Sarg mehr verwenden. Wusstest du das?
Ja, das wusste ich, aber ich glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher, nicht einfach so. Also du kannst nicht einfach den Sarg weglassen, wenn du sagst, ey komm, ich spare mir hier mal ein bisschen Geld, sondern es geht, glaube ich, um religiöse Hintergründe, oder?
Ja, es gibt zwei Gründe.
Zwei Gründe?
Die man auch
zwei
anführen
muss. Zwei triftige Gründe.
Also entweder oder. Ja, den ersten hast du getroffen.
Entweder religiös.
Religiöse Gründe, das ist richtig.
Oder...
Also Islam beispielsweise, ne?
Ja, ja, ja. Hm? Oder Beerdigung.
Nein. Was noch?
Hä?
Geld. Nein, Spaß.
Nein, ich wollte gerade sagen, das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, ist auch nicht.
Geht's auch in die religiöse Richtung?
Naja, ein bisschen, ja.
Bisschen? Warte mal, also...
Eher so philosophisch.
Philosophisch?
Ich sag's dir.
Gib mir mal noch einen Tipp.
Ja, du kommst nicht drauf.
Komm ich gar nicht drauf?
Nein. Aus Gründen der Weltanschauung.
Ja, okay.
Und das ist natürlich irgendwie auch wieder... Das ist so ein Nullargument für mich.
Also aus Gründen der Weltanschauung, aber da kann doch dann über diesen Umweg auch das jeder machen dann, oder nicht?
Ganz genau, weil was ist denn die Weltanschauung?
Ja, genau.
Ja, gut, das kann irgendwie alles sein, ja.
Ist es definiert?
Du kannst mal gerne nachgucken.
Ich guck mal hier parallel auf
ja.
Ich prüfe das mal.
Prüf das mal, parallel erzähle ich die Geschichte so ein bisschen weiter, denn ich habe natürlich recherchiert und habe gewisse Telefonate geführt. Ich habe beispielsweise bei uns in Fürth mit der Friedhofsverwaltung telefoniert.
Okay.
Ja, mit dem zuständigen Sachbearbeiter.
Okay.
Und habe gefragt, gut, wie sieht es denn mit dieser Regelung aus? Kam die schon mal zum Tragen hier bei euch in Fürth? Weil ich muss dazu sagen, bei Bürger hatten wir jetzt diesen Fall noch nicht, dass jemand ernsthaft sich darauf berufen hat und ohne Sarg bestattet werden wollte. Aber ich habe mir gedacht, am Friedhof, die werden es schon erlebt haben. Antwort war, ja, hatten sie, allerdings nur aus Grund Nummer 1, aus religiösem Grund.
Ach, krass.
Ganz genau.
Okay.
Ich wollte aber natürlich auf den zweiten Grund raus, logischerweise. Ich wollte wissen, okay, Weltanschauung, wie deutet ihr das, wie interpretiert ihr denn das?
Ja.
Und da kam nicht wirklich eine Antwort. Also zum einen, weil sie es noch nicht hatten.
Okay.
Und zum anderen müssten sie auch beratschlagen, wie sie dann damit umgehen. Also da gibt es keine offizielle Meinung der Stadt Fürth dazu. Einfach, weil es noch nicht gab. So.
Okay.
So viel dazu. Das hat mir jetzt aber in der Recherche nicht genügt, weil ich wollte ja einfach eine Antwort wissen, weil ich ein neugieriger Mensch bin. Also habe ich in Nürnberg angerufen. Nachbarstadt? Ja, natürlich. Ewig, da war ewig besetzt, bis da einer hingegangen ist. Okay. Und dann habe ich da einen Fachmann gesprochen. Die wiederum, die hatten das schon mal.
Okay.
Aber der konnte mir die Argumentation nicht nennen, weil das war quasi nicht der Chef. Der hat mir aber erzählt, das fand ich auch ganz interessant, der Transport von der Leichenhalle oder von der Trauerfeierhalle bis zum Grab, der muss in einem Sarg erfolgen. Also du brauchst dafür einen Sarg. Ach,
krass.
Also einen Leihsarg, Fragezeichen, oder was auch immer. Also das okay. Müsste man klären. Oder allerdings
geht auch Liege?
Ja, also das weiß ich nicht. Er hat nur gesagt, es muss ein Sarg sein. Auf jeden Fall, die verstorbene Person, also die Leiche, wurde dann auf so eine Leiter gelegt. Vorher kamen so Leinentücher auf die Leiter, dann kam die Leiche da drauf, dann nochmal Leinentücher. Und dass die Träger diese Leiter in das Grab runterheben konnten. Weil heb mal einen Verstorbenen ohne Griffe, juhu, ist ja immer ohne Griffe, ach, logischerweise. So,
ja.
Heb den mal runter ins Grab, das geht nicht so einfach.
Ja, ich dachte irgendwie, dass das vielleicht auch mit Gurten gemacht wird.
Also ja,
wie bei unserer Abholung. Wie bei einer Abholung. Du hast den Verstorbenen schon in Leinentüchern drin, aber machst dann halt nicht drei, sondern vier oder fünf Gurte drunter. Hä, und ich bitte dich, dann kann man doch eine Person ganz geschmeidig zu viert oder zu fünft ablassen.
Die haben das halt mit so einer Leiter gelöst. Das finde ich aber auch gar nicht so doof.
Ja, ja.
Das ist ja völlig leicht zu transportieren. Aber er hat gesagt, ein Riesenaufwand. Also es war gar nicht so easy, das zu machen. Ne?
Ja, vor
allerdings
allem,
das muss ja auch
ein bisschen ästhetisch dann aussehen. Ne?
Ganz genau. Allerdings waren es auch in den meisten Fällen Glaubensgründe. Also es konnte mir keiner sagen,
was diese
Sache ist.
Genau. Okay, pass auf, ich habe jetzt hier gerade mal die Definition gefunden. Und zwar, was versteht man unter Weltanschauung? Die Antwort darauf. Sehr super, super definiert. Dieser Begriff fasst zusammen, wie jemand die Welt versteht oder die Welt erklärt. Weltanschauung, bestimmte Art, die Welt, die Natur und das Wesen des Menschen zu begreifen. Das kannst du ja definieren, wie du willst eigentlich dann, ne?
Also wenn ich mir jetzt den Sarg sparen wollte, könnte ich an die Friedhofsverwaltung herantreten, könnte sagen, passt auf, hier, ich habe ganz eigene Ansichten, was die Weltanschauung betrifft. Und zwar sehe ich so, weil da steht auch, du hast was von Natur gesagt, ich sehe das so, dass früher in der Natur die Leute auch nicht mit dem Sarg bestattet wurden, sondern man kommt aus der Natur und geht wieder zurück in die Natur, man wird wieder zur Erde.
Ja.
Und diesen Kreislauf möchte ich nicht unterbrechen durch eine Holztrennwand. Also kein Sarg.
Ja.
Und da bin ich wirklich gespannt, weil dann wird es tatsächlich schon schwierig. Ich stelle mir vor, wenn da jetzt jemand mit der Kommune, mit der Stadt einen Rechtsstreit anfangen würde.
Glaubst du, das ist wie so ein Amerika-Ding mit dem McDonald's und dem verbrannten Kaffee?
Oh, ich hoffe mal nicht. Nein. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Aber ich war immer noch nicht zufrieden.
Ja.
Die Nürnberger konnten mir nicht helfen.
Wo dann hast du dann angerufen?
Dann habe ich in Erlangen angerufen, weil in Erlangen wusste ich, die hatten das tatsächlich schon öfter. Ja,
okay.
Dann habe ich da eine Sachbearbeiterin irgendwie angesprochen oder am Telefon gehabt und die hat gemeint, ja, hatten sie schon, konnte es mir aber auch nicht erklären und die Zuständige, die war nicht zu erreichen. Also ich habe noch keine Antwort.
Okay.
Es ist ein spannendes Thema.
Kommt nächste Podcast-Folge dann die Antwort.
Ja, bleib genau.
Dran.
Ich bleibe auf jeden Fall dran.
Ach krass.
Ja.
Okay.
So Luis, jetzt ist es soweit. Jetzt lassen wir jemanden sterben.
Okay.
Wie gesagt,
eine fiktive Person.
Es ist eine fiktive Person.
Ja.
Aber wen lassen wir sterben?
Du darfst
ich dachte, die ist fiktiv.
Ja, aber ich möchte sie benennen.
Ach so.
Wir lassen sterben den
Großonkel Heinz.
Ja? Okay.
So, also der stirbt jetzt. Der hatte leider keine Angehörigen mehr und wir beide sind für alles zuständig. Okay?
Warum sind wir zuständig?
Einfach, wir sind die nächsten Angehörigen. Wir wurden also, im Testament erwähnt.
Ah, ja. Okay.
Wir haben 100.000 Euro geerbt.
Okay.
Freu. Und sind aber auch noch für die Bestattung zuständig. Und für 100.000 Euro denken wir uns, na, da können wir den Onkel Heinz aber hier standesgemäß zur Grabe tragen. Er ist im Klinikum in Fürth verstorben und wir müssen dort jetzt hinfahren und ihn abholen. Vorher müssen wir noch die Papiere dort organisieren. Das heißt, wir gehen dort jetzt als Privatperson rein und holen die Papiere.
Hä, nicht als Bestatter?
Nee, wir sind Privatpersonen.
Okay.
Ja, ja. Sonst ist ja witzlos. Es geht ja darum, was kann man alles selbst machen.
Ach so, jetzt check ich.
Genau. Also bekommen wir die Papiere? Ja, kriegen wir, oder?
Ja.
Todesbescheinigung. Dann würden die vielleicht ein bisschen zucken und sagen,
so, ja, genau. Doch, die würden erstmal gucken.
Holt doch immer der Bestatter?
Holt immer der Bestatter, ja klar.
sagen wir, nee, wir machen alles selbst und so. Und selbst wenn die sich dann auf die Hinterfüße stellen, sagen wir, nee, sie müssen uns das aushändigen, weil wir sind hier beauftragt und bevollmächtigt. Gut, würden wir bekommen,
ja.
Müssten die Todesbescheinigung bezahlen. Das kostet dann, ich glaube, 110 € oder 75 €. Irgendwie
du meinst sowas. Die Kühlgebühren.
Ja, genau.
Wir müssen nicht Nein, das wirft ein völlig falsches Bild. Wir müssen nicht die Todesbescheinigung bezahlen, eine Gebühr, dass wir hier ein Dokument bekommen.
Das ist mit dabei.
Okay, aber wir zahlen die Rechnung des
Krankenhauses. Es ist hauptsächlich die Leichenschau, die mit dabei ist.
Genau, und die Kühlkosten natürlich auch. Ne?
Genau, ja. Aber dürften wir uns diese Kosten auch sparen, sprich den Tod selbst feststellen?
Nein.
Dürfen wir nicht. Nein. Ja, wir gehen jetzt hier alles Punkt für Punkt.
Ja, aber durch. Du fragst mich das, sonst wüsste ich es nicht.
Ja. Du musst hier die Antworten geben.
Okay, ich tue mal so, sonst wüsste ich es nicht.
Also, nein. Nein, das dürfen wir tatsächlich nicht. Das hatten wir aber in der Folge vorher schon.
Ja. Ne?
Wenn ihr aufgepasst habt.
Ein approbierter Arzt machen.
Ganz genau. So, jetzt im Krankenhaus gibt es weiter nichts zu organisieren. Onkel Heinz muss abgeholt werden.
Ja.
So, da geht's schon los.
Da geht's schon los, ja, ja.
Denn wir haben als Auto nur einen normalen PKW.
Da ist schon mal das erste Problem, weil ein Verstorbener muss in einem, wie ist der Fachbegriff, Bestattungskraftwagen oder auch Leichenwagen genannt bei uns hier umgangssprachlich, transportiert werden.
Ganz genau.
Ja.
Sag mal ein, zwei Skills, worauf es da ankommt.
Was? Wie? Wo war was?
Worauf kommt es beim Bestattungswagen an? Jetzt könnte man ja sagen, na, pass auf, ich fahre hier einen alten Passat.
Ah, okay.
Kombi, also, den male ich schwarz an, ja, mache hier Bestatterzeichen drauf.
Natürlich die Trennwand. Ne?
Also ganz
das
genau.
Das muss ganz klar abgetrennt sein. Und wir haben ja gelernt bei unserem wunderbaren Leichenwagenhersteller, dass die auch, die muss ja auch richtig was aushalten, ist ja klar. Also falls du jetzt einen Unfall baust, dann muss dich diese Trennwand vor dem Sarg schützen, dass der nicht hinten in den Nacken reinrauscht.
Ich glaube, da gibt es so ein Ding, 100 Kilo aus 1 Meter in Höhe drauf fallen lassen, irgendwie sowas.
Das weiß ich nicht, aber die ist auch mehrschichtig, die kann richtig
was aushalten. Die hält ordentlich.
Ja, ja.
Also ganz wichtig.
Ja.
So. Und dann muss sie wahrscheinlich auch noch als Bestattungskraftwagen zugelassen sein und was auch immer. Also dass es einfach wieder auch schicklich ist. Ja, das heißt auch übrigens ganz oft im Bestattungsgesetz, dass gewisse Dinge schicklich gemacht werden.
Ah, ja.
Also man darf hier nicht einfach entsorgen und von A nach
B fahren. Ja, genau.
Also gut, hier scheitert schon mal, die Überführung auf einen Friedhof dürfte man nicht machen. Also rufen wir jetzt den Bestatter Bürger an, ne, hier in Fürth, und der macht uns diese Überführung.
Ja.
Er überführt also zu sich in die Räumlichkeiten und kühlt dort.
Ja.
Ja. Dürfte man, wenn man eine eigene Kühlung hätte, sagen wir mal, man hätte eine Lebensmittelkühlung bei sich zu Hause, dürfte man den Verstorbenen bei sich kühlen oder im Kühlschrank?
Nee.
Nein, das darf man nicht.
In der Lebensmittelkühlung doch nicht.
Auf keinen Fall, ja.
Aber warte mal, wie ist da der Gesetzestext?
Das kann ich dir jetzt nicht sagen.
Kannst du
dir
nicht
sagen. Soweit habe ich es nicht recherchiert.
Weil, also das muss ja auch irgendwo definiert sein. Weil angenommen, du hättest jetzt ganz random nochmal von den hier, wir haben noch 100.000 €. Dann gehen wir halt hier zum Anbieter und wollen auf keinen Fall, dass der Onkel Heinz zum Bestatter in die Kühlung kommt, dann kaufen wir uns halt für 10 Riesen selber eine.
Genau.
Stellen die in den Hinterhof.
Ganz nach dem Motto, bloß nicht zu Burcher.
Ja, genau. Nee, aber ist das was anderes?
Ja, es würde trotzdem nicht gehen, weil ich weiß, dass Verstorbene nur in eingetragenen oder auch zugelassenen Leichenhallen gelagert werden dürfen.
Ach, siehst du mal, das wusste ich. Da habe ich jetzt wieder was Neues gelernt. Ich hätte dir schon sagen können, dass das nicht geht. Also ich hätte schon sagen können, nee, das kann nicht erlaubt sein. Aber das ist ja auch mehr oder weniger die Begründung.
Ganz genau.
Also das ist so.
Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wo es steht. Aber ich weiß, dass es so ist.
Und also das heißt, unsere Kühlung ist
eingetragen.
Ist
zugelassen, ja, klar.
Da braucht man eine Zulassung für eine Kühlung.
Ja.
Hä? Das ist ja krass. Warum wusste ich das noch nicht? Also es ist irgendwie auch logisch und ich wusste schon auch, dass man jetzt den Verstorbenen nicht irgendwie selbst da zu Hause im Kühlschrank halten darf. Das ist ja irgendwie auch klar, aber ich wusste nicht. Naja gut, macht Sinn, ja.
Nächste Station, die wir haben, jetzt liegt er ja bei uns in der Kühlung, bei Burger also. Ja. Jetzt muss er gewaschen und angekleidet werden. Das darf man natürlich selber machen.
Klar, safe. Versorgung darf man selber mitmachen.
Das hat man jetzt aber auch schon ganz oft und hat man, glaube ich, auch in der letzten Folge.
Ist ja klar, wie Kloßbrühe darf man selbst machen.
Bei uns kommt es wirklich oft vor. Was würdest du schätzen im Monat? Wie oft?
1 bis 2 Mal.
Ah, so wenig? Ich dachte tatsächlich mehr.
Naja, gut, das ist jetzt nicht so, dass wir.
Ich hätte 5 geschätzt, mindestens 5 Familien im Monat. Mit den Kinderfällen, also die Eltern, wenn ein Kind stirbt, wollen das meistens machen.
Also ja, aber niemals. Das ist ja. 5 im Monat ist ja jede Woche einer.
Okay.
Das letzte ist jetzt schon wieder 2 Wochen her, dass ich das gemacht habe oder 3.
Also sind es vielleicht 2 bis 3, wie auch immer.
Einmal im Monat.
Das finde ich aber eine ganz schöne Sache, muss ich sagen, weil da die Angehörigen wirklich nochmal so einen ganz krassen Dienst am Verstorbenen mitmachen.
Ja.
Du machst das oft.
Ich mache das sehr oft. Ich habe das jetzt die letzten 2 Male, habe ich das gemacht, glaube ich, oder letzten 3 sogar.
Erzähl doch mal, wie das ist.
Also ganz wichtig ist es natürlich, dass man quasi alles erklärt, ne? Also, dass du quasi die Leute nicht einfach ins offene Messer, sag ich mal, rennen lässt. Dass du quasi halt alles erklärst, was ist gerade Sache, wie schaut's in dem Raum jetzt aus, wo wir gleich reingehen. Wirklich jeden kleinen Furz erklären und dann auch jeden Handgriff, ne? Mhm. Also, dass du quasi jetzt halt sagst, okay, jetzt decke ich auf, jetzt mache ich dieses, jetzt mache ich jenes. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass die Leute halt eine Sicherheit haben.
Ja, das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja, und dann gehen die Meinungen, dann ist es ganz krass. Also ich habe Leute erlebt, für die war das am Anfang, bevor wir in den Raum rein sind, war das ganz komisch und oh nee, und sie weiß aber nicht, ob sie das kann und eieieiei. Und ganz krasse Unsicherheit. Und war auch kurz davor, doch nicht mit reinzugehen irgendwie.
Ja.
Und dann danach war es aber so richtig so, ey, so gut, dass ich das gemacht habe. Und zum Glück habe ich das gemacht. Und ey, Bombe, so übertrieben gesagt. Ne? Also danach sind die Leute immer rausgegangen und waren selbst von sich erstaunt. Ey, das hätte ich mir selbst niemals zugetraut. Also es ist immer eine Erstauntheit da, weil sie das dann einfach irgendwie doch durchgezogen haben. Und dass das denen dann so ultra hilft, also das ist schon so.
Das kann ich mir gut vorstellen, weil die Leute haben ja eine Wahnsinnsbarriere in sich. Also quasi, ja. Die Leute schieben das Thema Tod von sich weg und mit einem Verstorbenen will man auch irgendwie erstmal nichts zu tun haben.
Ja, ja.
Aber wenn man dann doch über diese Schwelle geht, dann glaube ich, dass man umso dankbarer ist,
ja.
Wie du es gerade beschreibst.
Und es switcht auch immer so zwischen sachlich und emotional. Das ist auch ganz spannend zu beobachten. Habe ich jetzt auch schon öfters erlebt. Also es ist immer eine Mischung zwischen du hast eine sachliche Ebene und, oh, wir müssen jetzt hier, müssen wir noch abtrocknen und hier kannst du mal vielleicht einmal ein bisschen hier ziehen am Arm, dass ich da besser rankomme, zack, zack, zack und sehr gefasst und man redet auch und dann, zack, ist der Hebel wieder umgelegt und dann ist wieder dieses Realisieren davon, hey, scheiße, da liegt ja gerade mein Verstorbener und dann ist wieder kurz alles noch krasser und dann kann man auch gerade nichts machen und dann brechen die da zusammen und dann
weinen die dann auch?
Ja, 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 ja. Und im nächsten Moment ist es dann aber wieder auch umgelegt, der Schalter, und dann geht es einfach wieder weiter. Also das ist auch irgendwie so wellenhaft.
So ein Wechselbad der Gefühle.
Bei manchen.
Krass. Das stelle ich mir übrigens auch nicht so easy vor, in deine Haut zu stecken oder diesen Job so zu machen. Das kann nicht jeder.
Nee, das kann nicht jeder, aber ich kann es, ohne mich jetzt selbst in gutes Licht drücken zu wollen, ich kann es gut. Also Ob ich das jetzt mit der Betreuung gut kann, das müssen die Leute dann beurteilen. Aber von meiner persönlichen mentalen Distanz kann ich es gut.
Das ist wichtig, ne?
Ja, das ist. Nee, weiß ich nicht.
Doch, weil es sowas kann einen auch runterziehen, wenn man diese Distanz nicht hat.
Ja, ja, nee, klar. Das wollte ich jetzt gar nicht damit sagen. Das ist einfach, weiß ich nicht. Bei mir ist das auch ein bisschen gleich. Ich mache das ähnlich auch wie mit Praktikanten.
Ja.
So ganz vorsichtig ranführen sozusagen. Und dann auch so eine kleine Sache, die ich jetzt dann auch. So ein bisschen, man lernt ja doch irgendwie dazu am Anfang,
ja.
Wenn die Leute dann selber irgendwie was machen und ich bin gerade irgendwie nur im Weg, weil es sind auch oft, vielleicht sind die Leute zu zweit und dann waschen die gerade zu zweit und dann finde ich es irgendwie blöd, daneben zu stehen und hier mit einfach wie auf der Trauerfeier irgendwie und dann schaut man ins Nichts rein. Ich habe mir dann einfach angewöhnt, dass ich tue immer so ein bisschen rumwursteln im Hintergrund. Ich mache immer so ein bisschen was. Also ich habe immer was zu tun, obwohl ich gar nichts zu tun habe. Das gibt den Leuten so ein Gefühl von der ist ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll.
Ich weiß.
Das ist so ein bisschen, wie wenn du vielleicht in der Sargausstellung stehst mit Angehörigen und berätst die Leute gerade und gehst dann aber nochmal raus, dass die für sich auch nochmal
ganz. Mach ich ganz genauso.
Genau.
Aber ich vermittle trotzdem das Gefühl, der ist da.
Genau.
Wenn was ist, dann ist er da.
Wenn was ist, ist er da, ja. Und das ist das Gleiche. Ich bin mal auch ganz kurz hinten und sortiere mal die Handtücher oben oder putze meine Nierenschale, obwohl sie schon das 10. Mal sauber geworden
ja,
ist.
Ja, genau. So. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, ja, sowas.
Ja. Aber das kommt bei den Leuten unheimlich gut an. Ich habe da auch schon viel positives Feedback über dich gehört. Also
ja?
Die Leute, die das machen mit dir, die sind da sehr happy und dankbar drum. Ja.
Ja, das ist gut.
Aber nochmal zurück zu diesem Punkt oder zu dieser Frage, darf man selbst waschen, versorgen und ankleiden?
Ja.
Ja, das darf man.
Ja.
Aber, seid euch dessen bewusst, wenn man das macht, das ist schon ein großer Schritt, ein emotional heftiger Schritt.
Ja.
Und wir raten euch, den Schritt zu gehen und begleiten euch dabei.
Richtig, aber das muss auch jeder für sich selbst wissen. Also ich glaube, es könnte auch Leute geben,
auf
für die das
Fall.
Überhaupt nichts
wäre. Ja, bin ich voll bei dir.
Ganz klar.
Richtig, ja. Okay, es geht weiter.
Ja.
darf man die Behördengänge selbst machen? Darf man die Beurkundung vornehmen lassen alles selbst organisieren?
Na sicher.
Logisch.
Muss man sich zwar am Standesamt ein bisschen durchschlagen.
Das ist richtig.
Aber, oder halt, um halt zu suchen, welches Zimmer, oder man weiß ja nicht, wo man hin muss halt einfach, ne?
Ob man das will, ist die Frage, weil richtig. Das ist manchmal mit langen Wartezeiten verbunden. Ja. Und auch manchmal, muss ich sagen, sehr nervig, weil man viele Dokumente noch auftreiben muss und was man da alles braucht, das ist Wahnsinn. Ja. Ich weiß jetzt nicht auswendig, was wir für dieses Behördenpaket im Einzelnen verlangen, aber ich glaube, das rentiert sich tatsächlich, das dem Bestatter machen zu lassen. Ja. Aber gibt auch Leute, die das selbst machen wollen. Ist bei uns auch überhaupt kein Problem, kann man ja machen.
Ja.
Es geht weiter. Der nächste Schritt ist, die Traueranzeige selbst zu gestalten, weil wir wollen ja für Onkel Heinz auch die Leute einladen.
Ja.
Es gibt ja eine ordentliche Beerdigung.
Ja, sicher.
Standesgemäß hat es geheißen. Darf man?
Ja, logisch.
Klar, logisch. Man könnte sogar selbst zur Zeitung gehen, die haben viele Vorlagen und kann sagen, bitte macht uns einen Entwurf und ich möchte diesen Spruch und jenes Symbol und da noch ein Bibelvers.
Oder dann hat man es ja wieder nicht selbst gemacht.
Das ist richtig, aber man hat es selbst beauftragt.
Ja, okay. Super. Oder ob man es jetzt bei der Zeitung oder beim Bestatter beauftragt
ist. Ja, okay, guter Punkt. Man kann sich auch zu Hause hinsetzen, wenn man einen Photoshop oder sonst wie ein Grafikprogramm hat. Erstellt da eine schöne Datei als druckfertiges PDF und schickt es an die Zeitung.
Ja.
Funktioniert.
Maße stehen in der Bio.
Ganz genau. Die Trauerrede selbst halten darf man natürlich auch. Das hat man auch schon das Thema.
Ja.
Kommt auch sehr oft vor, dass jemand sich denkt, nee.
Also kommt doch oft vor.
Wieso?
Weil du letztens über mein Video noch gesagt hast, das macht doch niemand. Das macht doch keiner.
Das nee, das hast vor. Du falsch verstanden. Ich habe gesagt zu deinem Video, das macht doch keiner, dass er das macht, um Kosten zu sparen. Das war so.
Okay.
Das war ja so das Feedback, was auch kam.
Ja,
also hier geht's nicht drum, um Kosten zu sparen. Es geht darum, hält jemand die Trauerrede für eine Person selbst sozusagen.
Okay.
Und das kommt, und dieses oft, es steht in Anführungszeichen, das ist natürlich wieder klar. Die meisten haben Pfarrerin oder Pfarrer oder halt den Geistlichen oder den Freiredner.
Manche sagen einfach noch was selbst.
Richtig, ja.
So.
Genau. Ich hatte auch schon den Fall, da hat der Angehörige gesagt, er hält die Trauerrede selbst.
Ja.
Und bei der Beerdigung selbst in der Situation dann, schwuppsdiwupps, hatte ich den Zettel in der Hand, weil er konnte nicht. Also
ja,
vor Trauer und vor Tränen.
Sowas bei mir fast auch.
Ja.
Also, aber da hatte dann die Angehörige hat so geschrieben, sie hat zwar schön geschrieben, in schöner Schreibschrift, aber ich konnte es trotzdem nicht lesen. Also es ist tatsächlich daran gescheitert.
Ja?
Ja, sonst hätte ich auch die Trauerrede gehalten.
Ah, okay.
Wäre auch kein Problem für mich gewesen, aber ganz ehrlich,
ich
habe die Schrift einfach nicht entziffern können.
Ja. Und der Blick auf die Grabscheine ermahnt und, was haben Sie
denn? Ja, genau.
Was haben Sie denn für eine Sauklaue?
Genau. Und jetzt möchte jeder nochmal an die Erinnerungen zurückdenken.
Aber wir bleiben bei unserem Onkel Heinz, dann sind wir in der Friedhofshalle und ich mache da die Trauerrede oder wir teilen uns das und danach möchten wir auch noch was singen. Dann würde ich vorschlagen, du setzt dich dann an diese kleine Orgel oder wir haben vielleicht noch unser Keyboard mitgebracht.
Ja.
Ich meine E-Bass oder meine Trompete besser noch und dann spielen wir da ein bisschen. Die Leute singen dazu.
Ja.
Ist es erlaubt?
Ja, freilich.
Sicher?
Wo sind wir denn gerade? Also in welcher Räumlichkeit?
Auf dem Friedhof.
Oh ja, das kommt auf den Friedhof an.
Sehr gut, ja. Also es geht tatsächlich nicht auf jedem Friedhof, beziehungsweise wenn man als Angehöriger anmeldet, dass man ein Instrument spielen kann, dann geht es eigentlich
überall. Ja, es kommt echt auf den Friedhof an. Also ich war jetzt gedanklich in unserer Trauerhalle.
Ja, ne, da wird es natürlich gehen.
Ja.
Leute, logisch, bei uns geht sowas immer, ne? Und jetzt kommen wir dann an einen krassen Punkt, und zwar ist es eine Erdbestattung von Onkel Heinz.
Ja.
Und wir tragen ihn hinter zum Grab. Dürft man das? Das ist so eine Zwischenstation, nur ganz kurz verstoppt.
Naja, muss auch ich wahrscheinlich nicht, oder das sagt der Friedhof dann nein.
Ja, genau. Und die Frage ist, ob wir das Grab vorher selbst hätten ausheben dürfen. Das ist eine spannende Frage. Also wir sind ja hier.
Da sagt doch bestimmt auch der Friedhof wieder nein.
Mit
Sicherheit und so und Verschalung muss doch alles professionell und so.
Nee, ganz genau. Ja, hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Du hast den Sargnagel auf den Kopf getroffen. Man darf es nicht aus versicherungstechnischen Gründen.
Ja.
Und man darf den Sarg auch in den meisten Fällen nicht selbst ablassen.
Ja, dachte ich mir auch schon. Da kann ja auch was passieren, theoretisch, wenn du es falsch machst. Da kannst du den Rücken verreißen und dann.
Ja, da geht es gar nicht um den Rücken verreißen. Das wäre ja das eigene Problem. Es ist gar nicht so ohne. Es kann auch passieren, dass man beim Hochtragen aufs Grab stolpert und einer fällt ins Grab rein und der Sarg donnert hinterher. Und wir waren vorhin bei wie viel Kilo? 160 Kilo?
Ja.
Sarg und Inhalt. Also da kann schon Schlimmeres passieren. Da geht es tatsächlich auch so um versicherungstechnische Fragen. Ne?
Ja, ja, klar, dachte ich mir schon. Ja.
Ja, also da sagen die Friedhöfe ganz klar, nee, das machen wir selber, da stellen wir das Fachpersonal, die Profis, haben wir auch. Und muss ich sagen, das kann ich auch gut verstehen.
Ja, das macht schon Sinn. Das macht schon Sinn.
So, aber jetzt stell dir mal vor, Onkel Heinz hätte in seinem Testament, in seinem letzten Willen gar nicht vermerkt, dass es eine Erdbestattung werden sollte, sondern eine Feuerbestattung.
Ja.
Dürfte man ihn selbst verbrennen?
Nein.
Kasser Gedanke.
Kannst du einen eigenen Ofen bauen?
Ich stell mir das gerade so vor. So wie wo werden die Leichen verbrannt? Indien war das, oder?
Ah, in Sri Lanka, das hat der Dan
erzählt.
Das ist einfach nur ein Scheiterhaufen.
Leute, stellt euch vor,
das
hier.
Das ist voll krass, ja.
Ja, wir haben da Fotos von ihm gesehen. Der Friedhof sieht aber auch wieder sehr urig aus.
Ja, ja,
so ein bisschen morbider Charme, ne?
Ja.
Und dann so wie so ein Scheiterhaufen und da werden die dann halt einfach verbrannt.
Ja, ist krass.
Krass. Also ganz klares Nein, das dürft ihr mal nicht. Das dürfen nur Feuerbestattungsanlagen, die müssen natürlich auch wieder genehmigt und zugelassen werden.
Ja.
Da würde ich aber ehrlich gesagt auch dem Profi überlassen. Und das ganze, die ganzen Beispiele, die sind ja auch nur fiktiv. Ich wollte jetzt an der Stelle einfach mal durchgehen, was darf man denn alles selbst machen? Bestattung, do it yourself.
Ja.
Die Idee war, wir bauen uns unseren Sarg selber. Dürfen wir das? Ja, das dürft ihr. Macht ihr das? Das wissen wir nicht. So viele machen es nicht. Aber wir finden es einfach immer gut, wenn man proaktiv wird und gerade im Trauerfall irgendwas, und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, selbst macht für den Verstorbenen.
Geht auch mit der Urne übrigens, ne?
Ja.
Kann sich auch die Urne selbst bauen. Hatte ich letztens, habe ich eine richtig krasse Pappurne gesehen. Die sah richtig schön aus, die haben die selber gestaltet.
Ach schön.
War echt schwierig zum Bestücken und so, zum Wegbringen, also aus arbeitstechnischer Sicht einfach nervig.
Ja.
Aber sah echt schön aus.
Schon, ne?
Ja, ja.
Ja. Ja. Und zum Schluss noch eine lustige Geschichte von mir, fällt mir ein mit der Urne. Wir haben bei Burger ja auch immer ganz besondere Urnen, manchmal so Künstlerurnen, was auch immer.
Ja, ja.
Und Urnen werden oft in Nischen beigesetzt. Da hat man so eine Künstlerurne, Trauerfeier, wieder mit vielen Leuten. Und der Friedhofswärter hat die Nische geöffnet gehabt, nimmt die Urne und will sie dann so in diese Nische stellen. Jetzt war aber oben noch so ein kleines, so eine Schraube rausgehangen. Und der hat es wirklich viermal geschafft, mit der Urne, mit dem Urnendeckel an dieser Schraube hängen zu bleiben. Also er hat die reingestellt und dann klong, Deckel runtergefallen. Kling, kling, kling.
Oh,
so,
nee.
Oh, peinlich. Urne abgestellt, Deckel wieder drauf, wieder hochgehoben, reingestellt, gleich wieder. Klong, klong, klong. Ja, der hat es wirklich viermal geschafft, bis es dann endlich an dem Nagel oder an dieser Schraube vorbeigeführt hat.
Okay.
Und dann konnten wir diese Urnennische schließen.
Krass.
Aber es gibt eben nichts, was es nicht gibt, selbst auf Beerdigungen. In dem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch die beste Zeit. Bleibt uns treu.
Ja, bewertet unseren Podcast. Ganz wichtig. Lasst eine Bewertung da und schickt ihn weiter mit der Bitte an eure Freunde, Familie, diesen Podcast aufzubewerten. Das hilft uns sehr an die treuen Podcast-Hörerinnen.
Und wir hören uns nach unseren Urlauben.
So bis dann. Ist es.
Tschüss.
Das war Bestattungen Burger. Dein schonungslos ehrlicher Bestatter-Podcast auf allen gängigen Streaming- und Download-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören.